Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. In einer groß angelegten Recherche, an der auch der Deutschlandfunk beteiligt war, haben verschiedene Medien heute öffentlich gemacht, wie groß der Einfluss des chinesischen Staates über gemeinsame Forschungsvorhaben auf deutsche Institute ist und dass Forschende von mindestens 48 deutschen Hochschulen mit einer akademischen Institution in China zusammenarbeiten, bei der es ein hohes Risiko der Nähe zum Militär gibt. Nun haben wir uns, als wir von diesen Erkenntnissen der beteiligten Kolleginnen erfahren haben, natürlich gefragt, wie es denn im Bereich der Kultur so aussieht. Auch da gibt es ja Kooperationen, nicht nur über die sogenannten Konfuzius-Institute, die China zum Teil gemeinsam mit deutschen Universitäten im Bereich der Geisteswissenschaften betreibt. Es gibt auch direkte Kooperationen. Ich habe meinen Kollegen, den seit langem in Deutschland lebenden chinesischen Journalisten Xi Ming, danach gefragt, übt China Einfluss auf die deutsche Kulturszene aus?
Ganz bestimmt. Wir wissen zum Beispiel dieses bekannte Beispiel der Ausstellung über die Aufklärungskunst damals, noch unter dem Außenminister Westerwelle. Da waren auch die deutschen sehr namhaften Museen beteiligt, in Dresden, in München, in Hamburg. Es waren schon klare Vorgaben gegeben, dass man zum Beispiel die Aufklärung bitteschön nicht mit der Kommunistischen Partei in Zusammenhang bringen durfte, obwohl die Kommunistische Partei in ihrer Geschichte der größte Aufklärer gewesen war. Nur zu diesen Aufklärungszielen will sich die Kommunistische Partei heute nicht mehr bekennen. Also sollten bitteschön auch die Museumsdirektoren mit ihren Exponaten, mit ihrer Erklärung bitte schön darauf nicht ansprechen. Das war schon ein ziemlich eklatantes Beispiel. Und ein anderes Beispiel war ein Opernzusammenarbeit mit Peking-Oper. Also Ring von Richard Wagner sollte in eine Peking-Oper-Stück umgearbeitet werden. Da war auf der chinesischen Seite die Peking-Oper-Ensemble, die staatliche Ensemble, die sicherlich auch von der kulturellen Seite hier ihre Bedenken gemeldet haben. Aber es ist immer so, dass als zum Beispiel bei Götterdämmerung diese kollektive Untergang als Stimmung dargestellt werden sollte, da merkt man schon, dass die chinesische Seite sperrt. So einen Untergang sollten wir bitteschön nicht auch noch in Peking-Oper besingen, sondern das sollte erst eine einzelne Heroen, die vielleicht untergehen, aber nicht die Welt.
Hat denn Kultur in China die Aufgabe, Ideologie zu transportieren, Staatsziele zu verfolgen? Umgekehrt gefragt, wer mit China zusammenarbeitet, sei es nun bei Inszenierungen oder wenn Leihgaben für Ausstellungen angefragt werden, muss der wissen, dass er das eigentlich nicht umsonst bekommt?
Direkt mit der Ideologie würde ich sagen, ja, den Einfluss gibt es auch, aber den gibt es nicht so eklatant. Es ist vielmehr, dass die Kultur in China heute als ein Stimmungsinstrument verstanden wird. Also die Kultur sollte zur positiven Stimmung beitragen. Und die Partei bestimmte, was für eine Stimmung positiv ist, inwieweit positiv, inwieweit negativ. Es gibt zum Beispiel jetzt Kooperation auf städtischer Partnerschaftsebene, Musikensemble. Also die Chinesen singen schöne Musik, Chöre, die sehr leichtfüßig sind. Und als die Deutschen ihre, zum Beispiel diese Europa-Hymne gesungen haben, dann musste man schon aufpassen, besingt ihr Europa als eine Art strahlendes Objekt für die ganze Welt oder muss man nicht viel mehr betonen, Brüderlichkeit, wir sind alle dabei. Mhm. Also diese feine Variationen hin zu einer positiven Stimmung, zu Diensten der Kommunistischen Partei, das ist immer gegeben.
In den Hochschulen spielt Geld eine Rolle, die berühmten Drittmittel, die dann eben auch aus China kommen dürfen. Wie ist das in der Kultur? Bringt China Geld mit, um kulturellen Einfluss im Westen zu gewinnen?
Ja, also die Stadt Trier zum Beispiel hat diese Karl-Marx-Statue geschenkt bekommen. Das ist bezahlt von der chinesischen Staatskasse.
Wuppertal einen Friedrich Engels.
Natürlich. Und sie wollten, weil sie ja finanziert haben, auch mitbestimmen, wo diese Statue stehen sollte. Ursprünglich sollte es vor dem Dom stehen, den Trierer Dom. Dann hat man gehandelt und da gab es auch politische Diskussionen, ob man sich überhaupt eine deutsche Statue als Denker von China schenken lassen sollte. Also das ist ein Beispiel, wo das Geld natürlich eine Rolle spielt, eine sehr massive Rolle.
Sehen Sie da ein Problem oder ist die deutsche Seite wachsam genug, um zu merken, wenn sie da vereinnahmt werden soll für bestimmte Ziele?
Ich glaube, das Problem auf der deutschen Seite ist vielmehr, dass sie die Kultur auch als Marketingmittel langsam verstehen. Da sind die Deutschen nicht sehr weit von der chinesischen Position entfernt. Es ist aber dann, wenn man merkte, dass Karl Marx anders interpretiert wird, dann ja, dann ist es ein Problem. Ja? Also zum Beispiel diese Marx als Gelehrte, ja okay, kann man es akzeptieren. Sobald aber eine Delegation anreist und sagte, wir wollten den Karl Marx verehren, um den Kapitalismus zu bekämpfen, dann fängt das Problem wieder an. Dann ist die Kultur wieder das, was sie eigentlich sein sollte, nämlich auch ein Transportmittel von Werten.
Der Journalist Xi Ming über China und seinen Einfluss auf deutsche Kultureinrichtungen. Die Weltpolitik und den Glamour unter einen Hut zu bekommen, das ist die Herausforderung, mit der sich die 75. Ausgabe des Filmfestivals in Cannes in diesem Jahr konfrontiert sieht. Wir haben ja schon darüber berichtet. Auf der einen Seite Tom Cruise mit einem militaristischen Fliegerfilm auf dem roten Teppich. Auf der anderen Seite ukrainische Filme, die den brutalen echten Krieg dort im Land dokumentieren. Und dazwischen ein russischer Regisseur im Wettbewerb. Vor Ort ist meine Kollegin Susanne Burg. Guten Abend nach Cannes.
Ja, guten Abend.
Frau Burg, wie erleben Sie diesen Spagat? Bekommt das Festival den hin?
Na, im Augenblick ist es eher schwierig. Also wenn wir uns die ersten 3 Tage mal so anschauen, bei der Eröffnung war als Überraschungsgast der ukrainische Präsident Zelensky per Videoschalte zugeschaltet und sprach sich sehr eindeutig gegen Krieg aus. Gestern gab es die von Ihnen erwähnte Premiere von Top Gun Maverick und während Tom Cruise über den roten Teppich lief, da flog plötzlich wortwörtlich aus heiterem Himmel eine Staffel Kampfjets über die Croisette. Das sollte ein Marketing-Gag sein und viele Menschen, so wie ich, schrecken aber sehr zusammen. Und heute hatte dann ein Film Premiere, der ganz spät noch ins Programm kam, Mariupolis 2 des litauischen Regisseurs Mantas Kvedaravičius, der im März in die Ukraine zurückgekehrt ist, nach Mariupol, nämlich dorthin, wo er 2015 schon mal einen Film gedreht hat und der nun hautnah begleitet, wie die Menschen diesen echten Krieg dort erleben, wie sie mit den echten Kampfjets umgehen, mit den Angriffen, der Zerstörung. Und das hat nochmal eine besondere Tragik, da Kvedaravičius selbst Ende März gestorben ist bei dem Versuch, aus dem umkämpften Mariupol zu fliehen.
Und durch diesen Tod mussten dann seine Frau und ein Produzent das Material zusammenmontieren, den Film sozusagen daraus machen. Wie dokumentiert er denn die Situation in der umkämpften Stadt? Was war möglich?
Ja, es ist wirklich ein bedrückendes Dokument aus dem Kriegsalltag. Kvedaravičius begleitet viele Menschen einer Kirchengemeinde, die im Keller der Kirche untergekommen sind. Man sieht sie also nachts, wenn es dunkel ist, sie zusammengekauert da sind und draußen Gefechte stattfinden. Tagsüber, wenn zum Beispiel 2 Männer versuchen, einen Generator aus einem verlassenen Haus zu holen und sie dabei an 2 Leichen vorbeigehen. Man sieht, wie ein Mann ein Auto repariert, weil er meint, das könne ihnen vielleicht noch nützlich sein. Man sieht, wie nach einem Angriff Scherben zusammengefegt werden. Also es gibt viele lange Einstellungen, die auch so eine trügerische Ruhe ausstrahlen. Häufig scheint die Sonne, die Menschen kochen auf offenem Feuer im Hof. Aber im Hintergrund gibt es eben ständig die Explosion. Man hört ständig Flieger rüberfliegen. Die Bedrohung ist da. Und irgendwann wird es dann auch zu unsicher. Die Menschen müssen aus der Kirche raus, aber sie wissen gar nicht, wohin. Denn die meisten Häuser sind inzwischen zerstört. Auch das sieht man, die Dimension der Zerstörung. Wie gesagt, das ist tatsächlich ein sehr eindrückliches Zeugnis vom Überleben in der belagerten Stadt.
Wir haben über das Thema Spagat schon gesprochen. Zeitgleich zur Premiere dieses Films Mariupolis 2 gab es eine Pressekonferenz und zwar des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, dessen Film Tschaikowskis Frau läuft im Wettbewerb. Auch das ist hochpolitisch, denn es ist der einzige russische Film beim Festival. Pressekonferenz auch politisch?
Sehr. Also Serebrennikov ist ein Freund des Festivals. Seine letzten Filme Leto und Petrovs Flu liefen hier. Politisch gilt er eher als unverdächtig, hat sich immer wieder Putin-kritisch geäußert, war lange im Hausarrest. Aber bei der Pressekonferenz, bei der er auch physisch da war, er durfte ja ausreisen, gab es nun kritische Fragen, zum Beispiel dazu, wo das Geld für seine Filme eigentlich herkommt. Mhm. Die ukrainische Filmakademie hatte nämlich einen Boykott von Serebrennikow gefordert, da er immer wieder auch Geld von russischen Kulturfunktionär Wladyslaw Surkow angenommen habe. Das verteidigte Serebrennikow heute und sagte, dass es bis vor ein paar Jahren ja wohl noch keine Schande gewesen sei, Geld vom Staat zu nehmen für die Kultur und dass im Allgemeinen ja auch großartige Kunst mit dem Geld des Kulturministeriums entstanden sei. Auch Geld vom Oligarchen Roman Abramowitsch steckt in seinen Filmen. Auch das hat er verteidigt und forderte dann auch auf, die Sanktionen gegen den Oligarchen aufzuheben. Und zuletzt noch einen Boykott russischer Kultur hält er, sagt er, für inakzeptabel, denn russische Kultur, so Serebrennikow, würde für menschliche Werte eintreten und russische Kultur sei schließlich schon immer antimilitaristisch und gegen Krieg gewesen. Also das kann man wirklich sehr stark hinterfragen und ich glaube wirklich, wir müssen anfangen, etwas differenzierter auf Künstler wie Serebrennikow zu gucken. Aber all das macht diesen politischen Spagat, über den wir sprachen, hier in Cannes auch eher schwieriger.
Den Spagat aus Film und Politik. Susanne Burg war das. Vielen Dank. Eine Ausstellung über die Jugend von heute, eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn wenn es eine Generation gibt, die Vielfalt in jeder Hinsicht lebt und eben nicht in Kategorien passt, dann ist es eben diese aktuelle Jugend. Was aber, wenn man als KuratorInnen zu diesem Thema gleich selbst junge Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen lässt, also nicht über, sondern mit ihnen arbeitet. Eine Gruppenausstellung in der Villa Merkel in Esslingen versucht genau das, unter dem Titel How Not, in Klammern, to Fit In, Metaphern der Adoleszenz. Diese Schau zeigt die Arbeiten junger Menschen, fast alle unter 30 und ihre ganz verschiedenen Lebenswelten, und Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Was könnte eine bessere Metapher der Adoleszenz sein als die Schulumkleide? Der Ort, an dem sich Jugendliche entkleiden, beäugen und vergleichen, Schweiß, Deo und Turnhallenmuff liegen hier genauso in der Luft wie Scham, Verlegenheit und zur Schaustellung. Das queere Kunstkollektiv Coven Berlin hat die meist eher trostlose Schulumkleide aufgepeppt, mit grünem Plüsch auf den Bänken, grellem Pink an der Wand und ein paar Hinweisen zur Selbstermächtigung. It's only embarrassing if you are embarrassed. Also, es ist nur peinlich, wenn es dir peinlich ist, steht auf einem Schild in dieser begehbaren queeren Umkleide, die zeigt, wie so ein Raum anders, inklusiver, besser aussehen könnte. Der Satz und all das, was wir hier sehen, richte sich nicht nur an ein jugendliches Publikum, meint Kurator Benedikt Johannes Seerieder. Ein Ort wie die Schulumkleide stehe stellvertretend für unser aller Alltag.
Klar war von Anfang an, wir sprechen nicht über Adoleszenz im Sinne von Pubertät, im Sinne eines bestimmten Lebensalters, sondern über eine sehr entgrenzte Erfahrung, eine Erfahrung, die ein ganzes Leben eben prägen kann, in die immer wieder zum Thema wird. Also diese ständige Auseinandersetzung zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung.
Dazugehören, nicht dazugehören, sich anpassen oder abgrenzen, das, was die Sozialwissenschaften unter den Schlagwörtern In-Group, Out-Group oder dem Wir und die anderen beschreiben, ist das Hauptthema dieser Ausstellung. Natürlich ein wesentliches der Jugend, aber eben auch weit darüber hinaus, deswegen der Titel How Not to Fit In, das Not steht dabei in Klammern.
Die Frage ist vielleicht gar nicht passen oder nicht passen, sondern eher wo rein denn?
Eine Frage, die natürlich geprägt ist vom identitätspolitischen Diskurs unserer Zeit. In der Ausstellung kommen marginalisierte, diskriminierte Gruppen und Positionen zu Wort. Woke Kunst, könnte man sagen. Sie soll dabei intersektionale Perspektiven eröffnen, wie es im Ausstellungstext heißt. Soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse werden in ihrer Verwobenheit betrachtet. Nun kann man sich bereits bei der textlichen Einführung der Ausstellung fragen, ob diese allzu theoretisierte akademische Herangehensweise nicht selbst schon wieder einen Exklusionsanspruch begründet. Gute Kunst jedenfalls begründet sie nicht automatisch. Die Qualität der Werke in der Gruppenausstellung fällt gemischt aus. Die queere Schulumkleide von Coven Berlin ist definitiv eines der gelungenen, verspielten, auch formal überzeugenden Beispiele. Genauso die Videokollagen von Christa Giuyun D'Angelo, die in ihren Verschnitten des Hollywood-Kinos und der Videospielewelt klischeehafte Rollen, Frauenfeindlichkeit und anti-asiatischen Rassismus offenlegt. Oder Asle Özdemirs Fotografien und Collagen, die auf intime Weise einen Tochter-Mutter-Dialog mit Migrationshintergrund abbilden. Hier wird deutlich, dass Jugend im klassischen Sinn gar nicht mehr existiert.
Das, was bei Goethe noch so Lehr- und Wanderjahre genannt wird, was eine Phase beschreibt, wir haben nicht mehr diese Phase. Diese Phase währt eben jetzt ein Leben lang. Das heißt, wir sind tagtäglich in unserer komplexen Gegenwart damit konfrontiert, dass ständig neue Erwartungen und unterschiedliche Rollen, widersprüchliche Rollen auf uns einstürmen. Und da liegt, glaube ich, eine Veränderung zu früheren Zeiten.
Andere Werke wie Ed Fornielles aufwendiges Simulationsspiel Existential Risk mit über 100-seitigem Manual scheitern dagegen an einer überambitionierten, wenig fassbaren Ausgangsfrage. Trisha Bargers Videoarbeit Madonna y el Niño an zu viel Ich-Bezogenheit. Auffällig in diesem Zusammenhang ist auch, dass die Kategorie Klasse neben vielen Arbeiten zu Rassismus, Feminismus und Sexismus mal wieder keine große Beachtung findet. Insgesamt fügen sich die Werke auch zu keinem großen Ganzen zusammen, aber auch das ist natürlich vor allem eine Aussage über unsere Gesellschaft und die junge Generation, die einerseits Machtverhältnisse und Diskriminierung immer offener und offensiver reflektiert und anprangert, in der andererseits aber die Spaltung zunimmt, äußere Merkmale weiter den Diskurs bestimmen und alte In-Group-Out-Group-Einteilungen durch neue ersetzt werden.
Julian Ignatowitsch berichtete aus Esslingen. 34 Jahre lang lebte die deutsche Publizistin und politische Theoretikerin Hannah Arendt, die so ungern Philosophin genannt werden wollte, in New York. Unfreiwillig. Denn als gebürtige Jüdin hatte sie Deutschland 1933 wohlweislich verlassen, um über Paris und das Lager Gürs, aus dem sie flüchten konnte, schließlich nach Portugal und dann in die USA zu gelangen. Dort in New York, wo sie im Dezember 1975 starb, wird nun auf ganz besondere Weise ihrer gedacht, mit Hilfe des Goethe-Instituts und mit einem Audioguide. Antje Passenheim berichtet.
1941, May 23rd, 11:20 a.m. We're saved. We are here and living at 317 West 95th Street.
Vor den Nazis gerettet. Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich Blücher sind angekommen in der neuen Welt. Was die deutsche Publizistin an diesem Tag an ihren Ex-Mann telegrafiert, hören ihre Fans über eine Smartphone-App. Auf Manhattans Upper West Side, wo sie ihr neues Zuhause fand, erzählt Arendt-Expertin Samantha Rose Hill. Sie hat dem Audioguide ihre Stimme gegeben. Ich hoffe, dass ich Arendt mit dieser Tour menschlicher mache, dass ich zeige, wie sie 1941 hier angekommen ist, ohne Geld, ohne Englisch zu können. Sie arbeitete als Haushälterin und wurde eine der berühmtesten Publizistinnen des 20. Jahrhunderts. In einer ärmlichen Mietskaserne am Hudson River beginnt Arendts Leben in New York. $70 im Monat zahlt die zionistische Organisation Amerikas der Stipendiatin, die aus dem Pariser Exil hierher geflohen ist. Der Weg wird durch die Audiotour greifbarer, findet Nutzer Roland Dollinger.
Dass man sich ein bisschen bildlich vorstellen kann, wo Hannah Arendt und ihr Ehemann in New York gewohnt haben. Ich fand es sehr interessant, dass es damals ein sogenanntes Tenement-Haus war für relativ arme Immigranten, weil heute ist es wirklich eine Luxusgegend in New York.
Im intellektuellen Viertel an der Columbia University kommt Arendt schnell an. Sie befreundet sich mit vielen Schriftstellern, weiß Buchautorin Rose Hill.
Robert Lowell, W.H. Auden, she was very close with Randall Jarrell and Herman Brock. And she worked.
Sie arbeitete für Dwight McDonalds Journal Politik. Sie war hier wirklich zu Hause.
And she really made a home here.
Das Viertel am Hudson River inspiriert die Denkerin, die nicht als Philosophin bezeichnet werden will. Sie schreibt, sie lehrt, aber sie genießt auch das Leben.
Hannah Arendt did not like to interrupt her workday.
Hannah Arendt mochte es nicht, während ihrer Arbeit gestört zu werden. Sie hielt nichts von Bewegung, rauchte in einer Tour und ging direkt vom Kaffee zum Cocktail über.
To switch from coffee to cocktails around 5 o'clock.
Das Denken an sich ist gefährlich. Sätze wie diesen hat die jüdische Publizistin sorgfältig geformt. In New York hat sie oft auf ihrem Sofa liegend gedacht und ihre Sätze erst dann aufgeschrieben, wenn sie ihrer Meinung nach vollendet waren, weiß Samantha Rose Hill. 1961 berichtet Arendt für die Zeitschrift New Yorker über den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann. Ihr viel diskutiertes Buch »Eichmann in Jerusalem«, ein Bericht von der Banalität des Bösen, hat die Autorin im Hotel Diplomat vorgestellt. Das weiß heute kaum noch jemand, denn an seiner Stelle steht jetzt ein Bankenturm. Das Goethe-Institut will mit dieser Tour vor allem auch junge Menschen abholen, sagt Leiter Jörg Schumacher.
Als Goethe-Institut haben wir uns für Hannah Arendt auch deshalb noch mal besonders in den USA interessiert, weil sie hier während der Trump-Zeit in den Bestsellerlisten gelandet ist. Wir uns dann eben gefragt haben, was ein Zugang für uns zu ihr als Person und zu ihrer Arbeit sein kann, was für viele Menschen in New York interessant sein kann und was Hannah Arendt noch mal auf eine andere Weise erlebbar und verständlich macht.
Über die New York Public Library oder Arendts Lehrorte im Greenwich Village oder in Brooklyn führen diese Spuren und sie laden ein, auch dort ein wenig zur Ruhe zu kommen, wo Hannah Arendt es gerne tat. Im Park an den Ufern des Hudson Rivers. Das sei gar nicht schwer, soll sie gesagt haben.
It's very simple. It's nothing more than to stop and think what we're doing.
Es ist nicht mehr als anzuhalten und darüber nachzudenken, was wir tun.
Erinnerungen an Hannah Arendt in New York, Antje Passenheim berichtete. Anfang April verließ der Ballettdirektor der Bayerischen Staatsoper, Igor Zelensky, die Kompanie aus familiären Gründen. Was damals wie eine Ausrede klang, hat womöglich einen überraschend wahren Kern. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Ein russisches Recherchekollektiv will herausgefunden haben, dass Zelensky seit Jahren mit der jüngeren Tochter Putins eine Beziehung hat. Diese Schlussfolgerung ziehen sie aus der Tatsache, dass Katerina Wladimirovna Tichonova in den letzten beiden Jahren mehr als 50 Mal nach München gereist ist, teilweise mit Kindermädchen, Klavierlehrer und Geheimdienstmitarbeitern. Bei der Bayerischen Staatsoper zeigt man sich überrascht, obwohl Zelensky wiederum auffällig oft nicht in München, dafür immer wieder für Berater Tätigkeiten in Russland war, und zwar als Mitglied des Supervisory Boards der Stiftung National Cultural Heritage. Und das, so kommentiert es Peter Jungblut für den Bayerischen Rundfunk, sei problematisch.
Politisch brisant ist die Angelegenheit nicht nur wegen der offenkundig unmittelbaren familiären Nähe Zelenskys zu Putin, sondern auch, weil der Choreograf und frühere Star-Tänzer seit 2018 im Aufsichtsrat einer Stiftung sitzt, die sich auf Putins persönliche Anweisung mit Öleinnahmen finanziert und in Russland eine Reihe von kulturellen Großprojekten errichten soll.
So Peter Jungblut für den Bayerischen Rundfunk über die Verbindungen des ehemaligen Ballettdirektors der Bayerischen Staatsoper Igor Zelensky zur Familie Putin. Richard Wagner wird in Israel nicht gespielt, aus nachvollziehbaren Gründen, denn der Komponist hat seinen Antisemitismus nicht nur in seiner Schrift »Das Judentum« in der Musik verbreitet. Auch in seinen Opern gibt es mit der Figur des Beckmesser aus den Meistersingern zum Beispiel antisemitische Elemente. Das inoffizielle Spielverbot in Israel soll nun aber in wenigen Monaten fallen. Der israelische Wagner-Verband will im September 4 Konzerte mit Ausschnitten aus Wagner-Opern aufführen. Dagegen protestiert nun Israels Kulturminister Tropper. Der Wagner-Boykott sei eine ethische und moralische Entscheidung. Nur ein einziges Mal wurde das Verbot gebrochen, 2001 mit Daniel Barenboim als Dirigent und laut vernehmbaren Buhrufen aus dem Publikum. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat eine interessante Vorstellung von gesellschaftlicher Partizipation. Kunst solle geteilt werden, so sagte er im Vorfeld einer Auktion eines Bildes von Jean-Michel Basquiat. Das 5 Meter breite Gemälde hatte er 2016 für rund 57 Millionen Dollar gekauft. Gestern wurde es für 85 Millionen Dollar wiederverkauft. Vor der Auktion war es in Ausstellungen in London, Los Angeles und Taipei zu sehen. Was Maezawa unter Kunst teilen versteht, könnten andere auch als Preissteigerung interpretieren. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute deutlich mehr Mittel für die Kultur beschlossen, mehr als 120 Millionen Euro zusätzlich. Allein in die Substanzerhaltung und Restaurierung von unbeweglichen Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung soll fast 10-mal mehr Geld fließen als bisher.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und anschließend geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum EU-Gipfel. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.